So, jetzt haben wir genug geredet, das heißt zumindest mal vorläufig. Jetzt sind Sie dran. Die Frage ist, welche Frage haben Sie an uns? Sie haben Korrespondenten heute Abend hier. Einige haben Sie schon kennengelernt und haben eine Vorstellung, aus welchen Ecken der Welt. Es sind noch ein paar Ecken mehr dabei. Das heißt, stellen Sie uns Ihre Frage. Sie muss auch nicht unbedingt mit den G20 zu tun haben. Und wir versuchen nach bestem Wissen und Gewissen, sie zu beantworten. Trauen Sie sich. Händchen hoch. Und meine liebreizende Kollegin Kerstin Schweighöfer wird Ihnen dieses Mikrofon vor die Nase halten. Oder noch besser, vor den Mund. Und dort sehe ich die erste Hand.
Hallo, ich habe eine Frage an Ihren Mann in Kairo. Und zwar ist die diese Katar-Geschichte, die kam für mich so ein bisschen wie Kai aus der Kiste. Ich war völlig irritiert. Es war ein bisschen wie damals der IS, der plötzlich da kam und in den Medien in Deutschland nicht stattgefunden hatte, bis er dann das Kalifat verkündet hatte. Und nun diese Katar-Krise, ich kann die überhaupt nicht einordnen. Also wie ging es Ihnen da und welche Rolle spielt Deutschland auch da? Und wie geht es Ihnen jetzt, ich weiß nicht, für welche Medien Sie arbeiten, diese da Geschichten zu platzieren und das vielleicht ein bisschen zu erklären?
Ja. Hallo? Aha. Gut, viele Fragen. Also, ich arbeite für den ARD-Hörfunk als Nahost-Korrespondent im ARD-Studio Kairo. Und für mich und auch für meine Kollegen dort war überraschend, mit welcher Konkretheit und welcher Härte dort plötzlich dieses Ultimatum veröffentlicht wurde. Und ich glaube, also zumindest der Konflikt zwischen Katar und anderen Staaten in der Region ist nicht neu. Also Katar war immer schon der, also zumindest in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten, immer der ausgerissene Cousin, der eine andere Außenpolitik gemacht hat als zum Beispiel Saudi-Arabien. In Katar gibt es den Sender Al Jazeera auf Arabisch. Der hat in den vergangenen Jahren zwar zunehmend Partei ergriffen, nämlich für islamistische Strömungen, aber er hat vor allem auch, und das halte ich für viel wichtiger, für etwas gesorgt, was in der arabischen Welt ein völliges Novum war, nämlich für einen Widerstreit der Ideen. Also bis zu dem Zeitpunkt, wo Al Jazeera auf Arabisch auf Sendung ging, gab es im Grunde in der arabischen Welt keine freien Sender. Es war sowas wie Adlershof in der DDR damals. Und plötzlich konnte man alle sehen, alle Oppositionellen in den verschiedenen Ländern, Frauenrechtlerinnen, ja auch Islamisten, Atheisten. Katar hatte, ich weiß gar nicht, ob das im Moment noch der Fall ist, ursprünglich das Motto, die Meinung und die andere Meinung. Und das haben sie auch durchgehalten. Ich glaube, das sind Vermutungen, man weiß es nicht genau, dass Katar, dieses unglaublich reiche Katar, ein Spieler sein möchte. Es möchte in der Region mitspielen und es hat vor etlichen Jahren schon erkannt, dass es Änderungen geben wird. Und es hat sich gedacht, wir beteiligen uns an diesen Änderungen. Wir wissen, dass auch die Region eines Tages im 21. Jahrhundert ankommen wird und da möglicherweise dann islamistische Strömungen eine größere Rolle spielen werden, geben wir ihnen auch mehr Raum. Auch weil es möglicherweise dem religiösen Ansatz des Königshauses entspricht. Und das ist etwas, was den anderen arabischen Ländern immer ein extremer Dorn im Auge war. Also die haben versucht, alle möglichen Stimmen zu unterdrücken, und zum Beispiel in Ägypten, und gleichzeitig saßen alle abends vorm Fernseher und haben die alle im Fernsehen gesehen. Ja, das war auch einer der Punkte. Mir fällt gerade ein Kollege von mir hat mal gesagt, im Grunde ist Al Jazeera die größte Oppositionspartei der arabischen Welt. Und das trifft es eigentlich ganz gut. Und jetzt ist man aber dabei, in den arabischen Ländern, vor allem am Golf, die natürlich nicht im 21. Jahrhundert ankommen wollen, aber auch zum Beispiel in Ägypten, das Rad der Geschichte zurückzudrehen. Etwas, das 2011 begann mit den Aufständen dort, soll nie wieder passieren. Und jetzt werden die Ausreißer zurückgerufen. Und Katar ist eben mit all diesen Bemühungen, auch zum Beispiel mit seinem Verhältnis zum Iran, jemand, den möchte man verstummen lassen. Und so gehört zum Beispiel zu diesem Ultimatum die Forderung, Al Jazeera zu schließen. Und das ist, glaube ich, mindestens die Hälfte dessen, was wir an Katar-Krise jetzt erleben. Es gibt Leute, die sagen sogar, dass es geht hauptsächlich nur um Al Jazeera. Soweit würde ich mich nicht vorwagen, aber es spielt eine sehr, sehr große Rolle. Man will diesen Impuls, der seit Jahren dort umgeht und der 2011 begann in Tunesien, Ägypten und so weiter, den will man aufhalten. Also so nach dem Motto, wenn wir zulassen, dass der Faden, dass der erste Faden am Knäuel gezogen wird, dann ist die, ist das Knäuel am Ende aufgeräufelt und dann ist vorbei. Also will man frühzeitig anfangen und das erklärt auch die Härte dessen, was zum Beispiel aus Saudi-Arabien da kommt oder was zum Beispiel auch aus Ägypten kommt. Sisi macht in Ägypten dasselbe.
Jürgen, du hast eben das Wort Verstummen schon angesprochen, okay. Da würde ich gerne kurz eingreifen. vielen Dank, Jürgen Stejak.
Andere Fragen noch?
Wir versuchen Ihnen heute Abend möglichst viele Stimmen zu bieten. Ich habe gerade noch mal überlegt, wer ist denn eigentlich noch da, den Sie noch gar nicht erlebt haben hier oben auf der Bühne. Wir können Ihnen noch anbieten, Kopenhagen, Sydney, Tel Aviv, Jerusalem, Prag, Bangkok, Belgrad, Paris, Buenos Aires. Nur, dass Sie wissen, wer auch noch alles hier ist. Und zusätzlich zu denen, die Sie eben schon gehört haben, an wen möchten Sie Ihre Frage stellen? Trauen Sie sich. Sie
Gibt's
haben jetzt
Fragen?
Die Chance. Sonst müssen Sie immer das Radio anstellen.
Also ich habe eine Frage an die Kollegin aus Frankreich. Und zwar, was wir jetzt gehört haben, es war ja unheimlich dicht und unheimlich viel. Aber ich in Hamburg habe gerade das Gefühl, so Hamburg ist sowieso jetzt das Zentrum der Welt und wir Deutschen auch. Und ich hätte gerne noch mal eine Einschätzung, wie Sie gerade aus Frankreich wie Sie Deutschland sehen und das, wie das deutsch-französische oder die Verhältnis aussehen könnte innerhalb von Europa?
Das kommt darauf an, wen Sie in Frankreich fragen. Wenn Sie in Frankreich die derzeitige Regierungspartei oder Bewegung fragen, dann sagen die, wir wollen mit Deutschland gemeinsam Europa nach vorne bringen, Europa verändern und damit auch ein bisschen uns selbst in die Führungsrolle innerhalb der Welt drängen. Und dann gibt es ganz andere Stimmen, nämlich die, die von Europa überhaupt nichts halten, die auch von Deutschland nur bedingt was halten und sagen, also von Merkel wollen wir uns schon überhaupt nicht diktieren lassen, wie wir unsere Wirtschaftsreformen zum Beispiel hier durchzuführen haben. Und von Frau Merkel wollen wir uns auch nicht sagen lassen, wie Europa auszusehen hat. Und die ist uns im Grunde sowieso viel zu stark. Das heißt, raus aus dem Ganzen und dann sind wir bei den beim rechten oder beim linken radikalen Rand, nämlich Le Pen oder Mélenchon, die sagen, wir wollen was ganz anderes, wir wollen, dass die Menschen auf die Straße gehen und das entscheiden und mit Deutschland haben wir es sowieso nicht so sehr, weil die sind uns innerhalb Europas zu stark. Das heißt, sie haben die Pro-Europäer, die durchaus mit den Deutschen gemeinsam gestalten wollen, und eben die Anti-Europäer, die sagen, also die Deutschen sind uns schon ganz suspekt und mit Europa wollen wir es auch nicht. Und insofern würden wir eigentlich am liebsten die Grenzen mehr schließen und uns absondern und hier unser eigenes Süppchen kochen. Ich glaube, Deutschland kann dazu beitragen, den französischen Reformvorstellungen, betone ich, eine Chance zu geben und Raum zu geben und nicht zu versuchen, die Franzosen nach dem deutschen Modell nach vorne schieben zu wollen. Sozusagen am deutschen Wesen soll auch das Französische, soll auch die französische Welt genesen, sondern sie eben einfach mal machen zu lassen und auch gestalten zu lassen.
Da ist noch eine Frage.
Also ich habe eine Frage an Sie als Weltreporter, als Netzwerkorganisation. Die bezieht sich auf die Ressource Geld, weil zur Demokratie gehört eben die Meinungsvielfalt. Jetzt hier heute Abend habe ich das Gefühl, wow, es wird wirklich aus jedem Winkel der Welt berichtet, aber dafür muss auch Geld vorhanden sein. Wie schätzen Sie das ein? Bleibt das Geld erhalten? Wird diese Ressource weiter fließen, damit Sie Ihre Arbeit machen können? Oder spüren Sie als Weltreporter auch knappere Budgets, die dann eben auch die Meinungsvielfalt und die Demokratie bedrohen?
Es ist gut, dass Sie das fragen. Die Kollegin aus Barcelona hat einen Hut dabei, den gibt es hier gleich mal rum. Aber ansonsten wird Kerstin Schweighöfer dazu vielleicht was zu sagen haben.
Wir haben ganz einfach unser Jahrestreffen und da kommen wir aus allen Himmelsrichtungen eingeflogen, angefahren, um uns zu treffen. Und wir versuchen es natürlich mit so einem Happening oder so einer Veranstaltung zu kombinieren. Ansonsten sind wir alles Einzelkämpfer und Einzelkämpferinnen an der Front und deshalb ist es so toll, dass wir in diesem Netzwerk sind, weil wir für dieselben Kunden arbeiten, aber freiberuflich. Und freiberufliche Journalisten oder Auslandskorrespondenten, die haben es im Laufe der letzten Jahre immer, immer schwieriger bekommen, weil an allen Ecken und Enden gespart wird. Und ja, was uns bleibt, ist eigentlich die große, große Freude und Begeisterung von unserem Job, auch wenn er nicht entsprechend bezahlt wird.
Und wenn das mit dem Hut nicht klappt, dann empfehle ich auch nochmal unsere Bücher hier drüben. Damit unterstützen Sie nicht nur uns, sondern auch sich selbst.
Ich habe eine Frage an den Kollegen aus Brüssel. Sie haben ein sehr düsteres Bild von der EU gezeichnet. So, gibt es noch Hoffnung für die EU aus Ihrer Sicht? Also außer als, weiß ich nicht, Papiertiger, der von Trump dann irgendwann zerknüllt wird?
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Nein, das Ganze war von mir etwas ironisch aufgezogen. Ich hoffe, das ist rübergekommen. Ich habe nicht ganz so ernsthaft argumentiert wie manche andere Kollegen. Also die offizielle Brüsseler Lesart lautet, die Europäische Union ist aus der Krise raus. Die Zitterwahlen in Frankreich und in den Niederlanden sind überstanden, sind gewonnen. Die Populisten sind geschlagen. Wir haben Wirtschaftswachstum, die Arbeitslosigkeit sinkt. Es geht uns besser als Amerika, was objektiv auch richtig ist, wenn man die BIP-Zahlen vergleicht. Kurz und gut, alles wird gut und insbesondere mit Merkel und mit Macron, ist ja eben schon angesprochen worden. Die große Frage ist, stimmt das? Da habe ich so meine Zweifel, denn sowohl in den Niederlanden als auch in Frankreich haben die EU-Gegner mehr Stimmen bekommen denn je, auch wenn sie keine Mehrheit haben, aber so viel gab es noch nie. Und ob nun Macron und Merkel ein neues Traumpaar bilden, das man ja jetzt schon belegt in der Presse mit dem Namen Macron, mal mit C, mal mit K geschrieben, je nachdem, ob man es eher germanisch oder frankophon mag. Das bleibt abzuwarten. Ich denke, da hat Deutschland und dann haben Sie auch ein wichtiges Wort mitzureden. Das wird sicherlich auch von der Bundestagswahl abhängen und von dem Ergebnis. Nur mal so ein Tipp, also wenn jetzt zum Beispiel der Herr Lindner von der FDP stark wird und an die Regierung kommen sollte, dann wird es nichts aus Macrons Plänen. Er hat das schon erklärt in einem Brüsseler Politikmagazin, Politico, dass er von Macrons Vorstellung überhaupt nichts hält und das alles blockieren möchte. Das heißt, dann haben wir die nächste Krise und die würde dann gleich nach der Bildung der Koalition in Berlin beginnen. Also wait and see, der nächste große Gipfel wird im Dezember sein und dann werden wir sehen, wie es weitergeht mit der EU. Aber hoffnungslos bin ich nicht.
Danke.
Und vielleicht ist es auch die Chance, nochmal den Blick nach Osteuropa zu werfen, weil wir heute Abend schon aus Paris, aus Brüssel gehört haben, aber es ja doch immer diese Spaltung Ost-West kolportiert wird zumindest. Und unser Kollege aus Prag, Kilian Kirchgessner, ist vielleicht einer, der da nochmal ein kurzes Licht drauf werfen kann.
Es gibt ja vor allem ein Thema, das die osteuropäischen Staaten in den vergangenen Monaten und Jahren eigentlich in die Schlagzeilen gebracht haben im Westen. Und das ist die Flüchtlingsfrage und die Quotenregelung, die strikt abgelehnt wird. Ich habe jetzt vor ganz kurzem ein Erlebnis gehabt, das mir gezeigt hat, dass es eben nicht das einzige Thema ist, das Osteuropa und die EU verbindet und dass woanders die Anknüpfungspunkte viel, viel größer sind, als das bei diesem einen konkreten Fall passiert. Und das war ein Treffen in Prag zur Europäischen Verteidigungsunion, wo also zum ersten Mal Grundrisse gezeichnet worden sind angesichts der Situation, dass Amerika eben weniger beitragen möchte im Rahmen der NATO für die Verteidigung des Bündnisses, wo man dann überlegt hat, was kann Europa eigentlich tun, um da etwas präsenter und etwas stärker zu werden. Und Tschechien, aber auch Polen und die anderen dort vertretenen osteuropäischen Länder waren sehr, sehr aktiv dabei und haben sehr konkrete Vorstellungen gehabt und auch eine sehr große Bereitschaft geäußert, da etwas dazu beizutragen. Und man ist sich dort, das hat mir das nochmal gezeigt, auch über diese aktuelle Flüchtlingsfrage hinaus sehr, sehr bewusst, was man an Europa eigentlich hat. Und für mich war das ein Moment, wo ich gesehen habe, man darf nicht immer nur auf das Negative schauen und darauf, was alles möglicherweise an der EU im Moment strittig ist und wo man auch durchaus unterschiedlicher Meinung sein kann, sondern es gibt immer noch in den Kernfragen, die Europa ja ausmachen, eine ganz große Einigkeit. Und die gibt es durchaus auch in Mittel- und Osteuropa, auch wenn es in den vergangenen Monaten manchmal anders ausgesehen hat.
Danke. Kilian Kirchgessner aus Prag war das. Hat jemand noch eine Frage an Kilian, an Osteuropa?
Oder an einen der anderen. Ich habe eben Barcelona und Jakarta vergessen. Ich hoffe nicht noch weitere Kolleginnen. Da vorne sehe ich das. Sekunde.
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist auch jemand aus Lateinamerika da. Mich würde die Situation in Venezuela und eine Einschätzung interessieren.
Karen.
Das ist Karen Naundorf aus Buenos Aires.
Genau, und die auch gerne vor 2 Monaten und auch mehrfach in Venezuela gewesen wäre, es leider nicht war. Und zwar nicht aus dem Grund, weil das Visum abgelehnt worden wäre. Mein Antrag ist nicht angenommen worden. Das bedeutet, dass Venezuela, eben, es geht nicht so weit, dass ausländische Journalisten das Visum nicht bekommen, sondern eben, man stellt sich völlig stur. Also ich war im Konsulat in Buenos Aires und ich kam eben mit meinen Papieren an. Und die Situation war wirklich absolut absurd. Man sagt mir, das sei man nicht zuständig und das widerspricht eben also völlig meinen eigenen Erfahrungen, auch dem, was ich von anderen Kollegen weiß. Und das bedeutet, das Konsulat in jedem Land überprüft, ob ein Pass echt ist und dann kommt die Genehmigung aus Caracas, ob ein Visum erteilt wird oder nicht. Mir sagte man in Buenos Aires, dafür sei man nicht zuständig. Und dann meinte ich, aber mein Kollege in Chile hat es doch gerade genauso gemacht vor kurzer Zeit. Ach, das ist die chilenische Gesetzgebung. Hier ist die argentinische, da können wir nichts dran ändern. Also ich habe dann versucht, noch meine Papiere auf dem Tisch liegen zu lassen und dachte, naja, kann ich es noch irgendwie hinkriegen, aber sind wir hinterher gelaufen. Ich konnte also keinen Visumsantrag überhaupt stellen. Und meine Medien haben sich dann eben dafür entschieden, mich nicht trotzdem zu schicken. Jetzt zur Einschätzung der Lage. Ja, das ist wirklich ein abendfüllendes Thema. Also ich finde es, natürlich sind die Zustände überhaupt nicht haltbar, aber was mir gerade auffällt in der Berichterstattung hier, ist, dass oft eben Chavismus gleich mit Madurismus gesetzt wird. Das heißt, also wir haben zurzeit in Venezuela viele Menschen, die waren und sind Anhänger von Chavez, aber sie sind eben auch von Maduro enttäuscht, weil der verrät nämlich das Erbe von Chavez gerade, indem er nämlich an dessen Verfassung rangeht. Und das sind Menschen, die gehen auch nicht auf die Straße. Also man kann sich auch fragen, warum ist dieser Maduro immer noch an der Macht? Also ich habe ja vor 2 Jahren kam ja schon mal die Frage, wie lange geht das denn noch? Und wenn man auch in den Archiven schaut, eigentlich ist er ja schon, also den Überschriften nach, seit langer Zeit weg. Und warum ist das eben nicht? Weil die Opposition es eben auch nicht geschafft hat, wirklich die millionenlange Zeit auf die Straße zu bringen, was eben auch daran liegt, dass all diese Chavez-Anhänger eben nicht dieser Opposition vertrauen möchten, die ja wiederum auch an einem Putsch gegen Chavez mal beteiligt war. Das heißt also, wir haben innerhalb des Landes wirklich sehr komplexe Verhältnisse, die sich aber natürlich durch die derzeitige Situation schon immer mehr klären und also, ja, es ist einfach eine Katastrophe. Ich weiß nicht, ob die Frage jetzt damit beantwortet ist, aber ja.
Karen Naundorf, Dankeschön. Gibt es noch weitere Fragen von Lateinamerika, vielleicht auch Europa?
So, und das war jetzt natürlich, das ist der größte anzunehmende Unfall, da müssen Sie mich mal durchlassen. Oh, in der Mitte und hinten. Sekunde, bitteschön.
Ich wollte fragen, wie ist das Weltreporter-Netzwerk entstanden? Wer hatte die Idee dafür?
Das war unser Kollege, der jetzt in Shanghai sitzt und nicht dabei ist heute. Yannis Bukakis, ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche, ich habe immer Schwierigkeiten gehabt. Ich weiß, es ist Yannis, für mich ist es Yannis. Der kam eines Tages auf die Idee und hat gemeint, wir sind alles Einzelkämpfer und Einzelkämpferinnen. Wir täten gut daran, unsere Kräfte zu bündeln, weil wir für dieselben Auftraggeber arbeiten, für dieselben Redaktionen. Und der hat das 2004 gemacht. Der hat dann verschiedene von uns angeschrieben über die Journalistenschulen, hier die Henri-Nannen-Schule, die Münchner Schule. Und so ist das Netzwerk entstanden und wir haben uns zum ersten Mal, das war im Sommer 2005 in Berlin getroffen und da ging es los und da waren wir noch, ich glaube, ein Dutzend, das war viel, wenn wir ein Dutzend waren, waren es viel. So wirklich Pioniersstimmung, Aufbruchstimmung und heute sind wir über 40, fast 50. Und so ist das gewachsen nach und nach und haben sich immer mehr Kollegen angeschlossen und konnten wir so langsam die ganze Welt abdecken. Ja? Ja, das ist Danja aus Belgrad. Die ist auch eine von ganz am Anfang, die in Berlin unterm Dach mit dabei war. Das Mikro.
Nein, was ganz toll war, ich bin 2006 dazugekommen und wir kannten uns nur über die Mail. Wir kannten uns nicht persönlich. Das heißt, hat man dann gesagt, also wir machen Jahrestreffen und treffen uns dann auch in Hamburg, glaube ich, 2006/2007 gleich. Und es war toll, da sehen Sie zuerst mal einen Menschen, mit dem Sie jeden Tag reden, auch privat, und sagen, ach Mensch, wie löse ich das und wie mache ich das mit dem Honorar? Und jetzt hat die Redakteurin die Scheiße und was mache ich jetzt? Und es war so richtig toll, dann kommst du und plötzlich siehst du, Kerstin habe ich damals zum ersten Mal gesehen. Und das sollte ich sagen, es war toll. Und wir sind wieder in Hamburg und ich freue mich, dass wir in Hamburg sind, weil Hamburg nämlich meine zweite Heimatstadt ist.
Es war Danja Antonovic aus Belgrado normalerweise. Eine der ersten der Gründungsmütter, der zweite, naja gut, aber du warst auch von Anfang an dabei. Ich sehe jetzt ganz schlecht wegen des Lichtes. Da ist noch eine Frage.
Ich habe eine Frage an den Reporter aus der USA. Ist einer da? Nein? Glauben Sie, dass Trump den Bau der Mauer durchsetzen kann und wird?
Danke für die Frage. Ja, das Problem ist tatsächlich, beide Kollegen, wir haben zwei in den USA, in Washington und in Los Angeles, und beide sind heute nicht da. Ich habe mit beiden vorher lang telefoniert, deswegen nehme ich das Mikro jetzt einfach kurz in die Hand, um die Frage zu beantworten, weil das habe ich die natürlich auch gefragt. Wird er das denn jetzt schaffen? Und er hat jetzt sogar noch versprochen, dass er Solarzellen obendrauf macht. Vielleicht wird die auch bunt angestrichen oder es kommen noch Geräusche dran oder weiß der Himmel was. Wird er das wirklich schaffen? Und beide Kollegen glauben, nein, er wird es nicht schaffen, die Mauer komplett zu bauen. Aber sie glauben auch, es wird schlimm genug werden. Also es wird schon Mauer gebaut werden und es wird Auswirkungen haben. Die Leute werden Angst haben und dafür muss er dann die Mauer gar nicht fertig bauen. Und für ihn ist das vielleicht sogar noch das Allerbeste. Das muss er nämlich nicht mal bezahlen. Angst gibt es für umsonst.
Da ist auch noch eine zweite Reihe in der Mitte, Marc.
Dankeschön. Ich hätte noch mal eine Frage zu Argentinien, da eine Kollegin von Ihnen da ist.
Ja, Karin
ist da. Ich höre so selten aus Argentinien. Da ist Macri gewählt worden, neoliberal hieß es. Jetzt habe ich neuerdings wieder gehört, dass Frau Kirchner gern wieder in der Politik mitmischen würde. Aber man erfährt eigentlich so wenig, was sich eigentlich in Argentinien tut.
Nochmal Karin Naundorf. Ja.
An mir soll es nicht liegen, ich würde gerne mehr erzählen davon. Nein, also es sind jetzt viele und für mich, also von hier aus gesehen, das ist natürlich sehr weit weg, für mich sehr große Fragen. Also das Erste ist einfach, was man sagen muss, es ist unfassbar, wie es die Macri-Regierung geschafft hat, also ein so positives Image international hinzukriegen, weil das entspricht also nicht meiner Wahrnehmung nach der Realität des Landes in diesem Moment. Also es gibt an jeder Ecke Demonstrationen, die Inflation ist nicht im Griff, die neuen Schuldscheine sind auf 100 Jahre ausgegeben worden, also es wurde ja sogar in der Financial Times dazu mit die ja, unfassbarste Neuverschuldung angesehen. Und ja, also meine Wahrnehmung ist eben nicht die gerade hier, glaube ich, zum Teil eben vorherrscht, dass gerade alles auf einem hervorragenden Weg ist. Also ich rede gerne das Land, in dem ich lebe, schlecht, aber ich glaube, also ich würde jetzt nicht gerade sagen, es ist der Moment, in Argentinien zu investieren, weil alles auf dem besten Weg ist. Was ist mit Frau Kirchner? Frau Kirchner ist unfassbar wichtig für Macri, und zwar nur, solange Kirchner sich auch im politischen Umfeld bewegt, hat er eine Chance, und jetzt stehen bald Parlamentswahlen an, weiterhin Mehrheiten zu schaffen. Denn warum haben die Argentinier Macri gewählt? Weil sie die Kirchner weghaben wollten. So, wenn es jetzt dazu kommen würde, dass sie sich nicht aufstellen lässt als Präsidentschaftskandidatin, denn es ist ja noch nicht ganz klar, ob sie das wirklich macht oder nicht. Also es gibt jetzt eben diese neue Gruppierung und sie führt die auch an, aber sie hat noch nicht gesagt, ob sie wirklich als Kandidatin eben antreten möchte. Und das heißt, also solange Kirchner sich im politischen Umfeld bewegt, haben die Argentinier, die sie abwählen wollten, das Kirchner-Gespenst vor Augen und werden auch zu Macri halten. Und es geht im Moment eben deshalb in der argentinischen Diskussion oft gar nicht darum, was passiert gerade im Land, ist das wirklich die richtige Richtung, sondern es geht einfach nur Hauptsache, die Kirchner kommt nicht wieder. Das heißt, also ich denke, wenn Kirchner sich aufstellen lassen sollte, ist es absolut im Interesse von Macri, was auch mit einer der Gründe sein könnte, warum sie regelmäßig bei Gericht zwar vorgeladen wird, aber nicht verhaftet wurde und sich weiterhin noch eben wirklich betätigen kann.
Danke, Karin. Noch eine Frage da vorne in der ersten Reihe.
Ich habe gehört, es ist auch jemand aus Jakarta hier. Jakarta nimmt auch an den G20, gehört auch zur Gruppe der G20. Man hat Indonesien immer die letzten Jahre lange Zeit als quasi den Hort des liberalen Islam wahrgenommen, das größte islamische Land der Welt. Man hat, hört aber immer mehr, dass das so langsam kippt. Müssen wir uns da Sorgen machen, dass die...
Tina Schott.
Ja, also erstmal Richtigstellung, es ist nicht das größte islamische Land der Welt. Es ist eine säkulare Republik, immer noch, hoffentlich noch ein bisschen länger, mit der größten islamischen Bevölkerung der Welt. Finde ich wichtig. Ja, wir müssen uns Sorgen machen, ganz klar. Man hat jetzt in letzter Zeit eigentlich hauptsächlich über die Gouverneurswahlen in Jakarta gehört. Das war ein chinesischstämmiger christlicher Gouverneur, der dem jetzigen Präsidenten sehr nahe steht. Der wurde nicht mehr gewählt, unter anderem, weil die islamistischen Organisationen mobil gemacht haben, vermutlich mit viel Unterstützung aus dem Militär. Das Ziel ist die Präsidentschaftswahl 2019. Da wird vermutlich der ehemalige Gegner des jetzigen Präsidenten wieder antreten, Ex-General, Ex-Schwiegersohn von Suharto, autoritär, kein Freund der Demokratie. Teile des Militärs stehen hinter ihm und die finanzieren, die instrumentalisieren die islamistischen Organisationen. Die machen die Bevölkerung gefügig, damit die nachher auf Linie sind. Es ist ein, also wenn es gelingt, ist es im Grunde ein legaler Putsch. Wenn es nicht gelingt, wird es im besten Fall Streitereien auf der Straße geben, im schlimmeren Fall einen richtigen Putsch. Also es ist eine starke es ist eine leise, schleichende, schwelende Islamisierung im Gange, die man auch im Alltag spürt, die immer kleingeredet wird, weil sie nicht in der Politik zu sehen sei angeblich, aber die großen nationalistischen Parteien haben schon längst Zugeständnisse gemacht an die islamischen und islamistischen Gruppierungen, sodass die gar nicht mehr als Partei auftreten müssen. Und ja, also um die Frage nochmal zu beantworten, ja, ich denke, wir müssen uns Sorgen machen und auch dieses Gerede von Vorzeigestaat etwas unter die Lupe nehmen.